Wir haben heute das vierte bis sechste Kapitel von Nehemia. Das vierte Kapitel schließt sich direkt an das an, was wir letztes Mal gehört haben, über den Bau der Mauer von Jerusalem, wo wir erfahren, dass die Mauer schon fast fertig gebaut ist und dass den Gegnern Nehemias natürlich nicht gefällt und er bekommt Informationen über Pläne anzugreifen. Und von daher rüstet er alle Bauarbeiter auch mit Waffen aus, dass sie also mit einer Hand sozusagen arbeiten und mit der anderen Hand die Waffe halten und verteilt auch einige seiner jungen Leute, wie es im Text heißt, dass sie nicht arbeiten, sondern auch als Wächter unterwegs sind und sagt auch, verteilt auch Trompeten, die geblasen werden sollen, wenn an einer Stelle der Mauer Gefahr ist, damit alle dort zusammenkommen können. Also das, und das ist erfolgreich. Auf die Weise kann man die Mauer abschließen. Das ist ein, dieses sowohl bauen als auch bewaffnet sein, ist etwas, was von der zionistischen Bewegung noch in den Jahren vor der Staatsgründung ganz stark übernommen worden ist. Dieses Pionierideal, sowohl das Land zu bearbeiten als auch bewaffnet zu sein. Es gab Anfang des 20. Jahrhunderts die Bewegung Hashomer, der Wächter, die gegründet wurde, wo Juden zum ersten Mal selber ihre Dörfer und ihre Felder bewachen wollten. Das hatte man vorher Beduinen überlassen, denen man dafür auch ziemlich viel Geld zahlen musste. Und man wollte davon jetzt also unabhängig sein. Und das war eben auch ein ganz neues Bild von einem Juden, der bewaffnet auf einem Pferd durch die Gegend reitet, um das Dorf zu schützen. Ich habe hier, wir haben ja schon letztes Mal relativ viel über die Gegner Nehemias gehört, von daher habe ich da jetzt nicht weiter was ausgesucht, sondern einige grundsätzliche Überlegungen, also auch um den Plan Nehemias, die Mauer von Jerusalem zu erneuern, in einen Kontext zu stellen, auch zu zeigen, dass es Überlegungen, zumindest in der Prophetie, gegeben hat, dass Jerusalem vielleicht gar keine Mauer aus Steinen braucht. Dazu schreibt Benjamin Lau, er zitiert zunächst mal Jesus Sirach. Das ist ja ein Buch, das nicht in der hebräischen Bibel enthalten ist, sondern zu den sogenannten apokryphen Büchern gehört. Und es war auch lange Zeit nur in seiner griechischen Version bekannt. Man hat aber in den letzten Jahrzehnten bei Schriftfunden im Land, gerade auch am Toten Meer, auf Masada zum Beispiel, auch hebräische Texte von Jesus Sirach gefunden. Und von daher ist sicher, dass das Buch ursprünglich auf Hebräisch war. Und die letzten Kapitel des Buches sind eigentlich Loblieder auf die großen Helden des jüdischen Volkes. Und da zitiert hier Benjamin Lau, was über Nehemia gesagt wird. Nehemia, herrlich sei sein Gedenken, der unsere Ruinen aufrichtete und unsere Zerstörungen heilte und Türen und Riegeln hinstellte. Das Gedenken an Nehemia in der Geschichte der Nation ist mit der Errichtung der Mauern Jerusalems verbunden. Nehemia gingen zwei Propheten voraus, die in einem Geist von Jerusalem träumten, der Stadt Gottes, die eine ganze Welt in sich schließt auf einem Erbbesitz ohne Grenzen. Der erste von ihnen war Ezechiel, der Prophet, der in prophetischer Schau die Rückkehr der Schechina, der Gottesgegenwart, nach Jerusalem sah. Und ihr kommt eine engelgleiche Gestalt entgegen, die das Land mit einer Messschnur abmisst. Ezechiel 40,3. Ezechiel sah eine Stadt von gewaltigen Ausmaßen, umgeben von einer Mauer, die ganz und gar die Hand Gottes ist. Sein Schüler und Nachfolger, der Prophet Zacharia, der bereits nach Jerusalem hinaufgezogen war, sieht dieselbe Gestalt mit einer Messschnur in der Hand. Und da bricht aus ihm eine optimistische Prophetie hervor. Und er sagte zu ihm: Lauf, sprich zu diesem jungen Mann zu sagen, unbefestigt wird Jerusalem dasitzen vor lauter Menschen und Vieh in ihr. Und ich werde ihr, Spruch des Ewigen, eine Mauer aus Feuer rundherum sein. Und zur Ehre werde ich sein in ihr. Es scheint, dass Sacharja die realitätsbezogene Erfahrung der Rückkehr nach Zion, die die Tage des Propheten Haggai umgab, befreien wollte. Er wollte in die Gefilde der Utopie seines Lehrers und Meisters Ezechiel zurückkehren und Jerusalem von ihren Steinen, die sie zu ersticken drohten, befreien. Aber dann kam Nehemia und sah die Realität ungeschminkt, ohne Vorstellung für die Zukunft und ohne himmlische Fantasien. Er ist nicht von den Wehen der Prophetie ergriffen, und seine ganze Bewegung ist die eines jüdischen Menschen, dessen Mund Gebet und dessen Hände Tätigkeit sind. Er begreift, dass der Bau der Mauer in der Stadt die Erfahrung des Niedergangs der Zerstörung zu einem Überbleibsel der Vergangenheit machen wird. Solange sich Jerusalem in den Abfallbergen der Ruinen zerschlagener Steine wälzen wird, und dies bereits 150 Jahre, wird sie nicht wieder auferstehen und wird sie keine Hoffnung haben. Die Errichtung der Mauern, und sei es auch nur in den engen Grenzen der Stadt, wird sie zu einer Hauptstadt machen, die im Königreich als Ort, an dem es Leben gibt, gezählt wird. Nehemia ist der Mann, dem es gelungen ist, die Rückkehrbewegung der Zeit des Zweiten Tempels von den Gefilden des Traums auf den Boden der Realität, so wie sie ist, zu bringen. Ja, soweit diese Überlegung über die Mauer. Dazu Anmerkungen?
Könnten Sie diese 150 Jahre gerade noch mal erläutern?
Ja, das wäre gerechnet von 586 an. Und damit wird dann Nehemia auf so ungefähr 435 rum in
Sicher.
etwa datiert.
Also, ja, danke.
Ja, wir hatten ja auch schon bei unseren Texten zu Jesaja, die Jerusalem-Visionen von Jesaja, da hatten wir ja auch einige Verse, die sich mit den Mauern Jerusalems und den Wächtern Jerusalems befassten. Und da hatten wir durchaus Interpretationen, die das ganz wörtlich gesehen haben, eben zu sagen, Jerusalem braucht natürlich Wächter, die seine Mauer bewachen werden. Und aber auch den Kommentar von Abarbanel, der ganz entschieden gesagt hat, die eigentlichen wahren Wächter der Mauern und letztlich die wahren Wächter der Stadt, ist Gott und nicht menschliche Kraft. Also da steht auch nochmal die Frage, auf welche Sicherheit baut man eigentlich? Auf die, die man sich selber mit eigenen Händen errichtet, oder auf die, die im Gottvertrauen beruht? Im fünften Kapitel kommt
Beides.
dann, ja, Herr Müller?
Auf beides. Auf beides, weil im Schma Israel steht ja das Tun, also das Laasot, steht ja immer an erster Stelle. Das heißt ja Laasot veshomru. Wir tun
Sie haben
und wir.
recht, das ist eigentlich die jüdische Tradition.
Ja.
Sozusagen, man sollte sich auf alles verlassen. Das, was
Ja.
man selber machen kann, das soll der Mensch tun, aber gleichzeitig auch um die Hilfe Gottes bitten. Das kann durchaus zusammengehen, ja. Ja, im fünften Kapitel kommen wir in eine ganz andere Situation rein, und weil wir dann nachher sehen, im sechsten Kapitel kommen wir nochmal zurück zu den Leuten, die nicht glücklich mit dem Mauerbau sind, stellt sich die Frage, was dieses Kapitel, in dem es um die Schulden, die die Bewohner Jerusalems drücken, geht, wieso das mitten in der Geschichte vom Mauerbau ist. Also die meisten, zumindest die moderneren Ausleger, auch Benjamin Lau, gehen davon aus, dass die Geschichte, also wenn man das historisch sehen will, ob es diesen Schuldenerlass, den Jeremia initiiert, ob es den wirklich gegeben hat, dass das sicher nicht mitten in der Arbeit um die Mauer geschah. Aber andererseits hat auch keiner eine vernünftige Erklärung gefunden, warum denn trotzdem das Kapitel mitten in der Geschichte vom Mauerbau steht. Aber In jedem Fall bringt uns das in ein ganz anderes Thema, nämlich die Frage von sozialer Gerechtigkeit. Alle unsere Informationen über die Epoche bekommen wir aus den Augen derer, die ihren Stempel hinterlassen haben, in Stein oder Tinte. Das Hauptaugenmerk der Schreibenden war auf die Erfahrung des Aufeinandertreffens der Rückkehrer aus der Gemeinde des Exils und der Völker des Landes, die zu Bedrängern Judas wurden, gerichtet. Die Erfahrung der Absonderung konzentrierte unsere Augen auf die Spannung zwischen denen, die drinnen sind, und denen, die draußen sind. Aber in vier Erzählungen gibt uns Nehemia einen Blickwinkel auf das, was sich innerhalb der jüdischen Untergruppen, innerhalb der Mauer ereignete. Diese Erzählungen, die nicht alle aufeinanderfolgen, sind zu einer Gruppe verwoben, dank des Refrains, der jede von ihnen abschließt: Gedenke mir, mein Gott, zum Guten. Der Abschnitt über den Schuldenerlass ist mitten in die Erzählung vom Bau der Mauer, die die Stadt umgibt und sie nach außen hin schützt, hineingesetzt. Aber in ihr geht es gerade um die Mauern, die zwischen den Einwohnern innerhalb der Mauer bestehen und sie voneinander trennen. Und die anderen drei Erzählungen, um die es geht, die werden wir noch kennenlernen, wenn wir zu Kapitel 13, dem letzten Kapitel von Nehemia, kommen. Aber hier geht es erstmal um die Geschichte, wo es um die Schulden und ihren Erlass geht. Und der Schrei des Volkes und seiner Frauen war groß an ihre jüdischen Brüder. Manche sagten: Unsere Söhne und unsere Töchter geben wir als Gegenleistung, dann werden wir Getreide nehmen, essen und leben. Und manche sagten: Unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser geben wir als Pfand, dann werden wir Getreide nehmen im Hunger. Und manche sagten: Geld haben wir geliehen für die Steuer des Königs, unsere Felder und unsere Weinberge. Ein schreckenerregendes Bild der Gesellschaft. Ein extremer Klassenkampf innerhalb der jüdischen Gesellschaft. Der Schrei des Volkes ist in biblischer Zeit ein juristischer Begriff. Ein unterdrückter Mensch, der sich von einem anderen Menschen oder vom Establishment verletzt fühlt, schleppt sich vor den Herrscher und schreit seine Forderung. Bei der Sinai-Offenbarung heißt es: Einen Ger, also einen Fremdling, sollst du nicht herabsetzen und nicht bedrücken. Den Gerim wart ihr im Land Ägypten. Keine Witwe und Waise sollst du hart behandeln. Wenn du sie hart behandelst, ja, hart behandelst, wenn er schreit, ja, schreit zu mir, hören, ja, hören werde ich seinen Schrei. Also in den dreimal doppelt betonten Verben merkt man schon das starke Unterstreichen dieses Satzes. Und mein Zornesschnauben wird entbrennen. Und ich werde euch mit dem Schwert töten, und eure Frauen werden Witwen sein und eure Kinder Waisen. Exodus 22, 20 bis 23. Die jüdische Gesellschaft sollte das Gesetz zum Schutz der Minderheit, die unter uns wohnt, begreifen, wegen jener Erinnerung: Den Gerim wart ihr im Land Ägypten. Die Identifizierung mit dem anderen beginnt an dem Punkt, an dem du der andere warst. Auch die Witwe und die Waise der biblischen Zeit galten als wichtige gefährdete Gruppe. Wer keine helfende Familie um sich hat, läuft Gefahr, zerstörerischen Kräften zum Opfer zu fallen. Der Prophet zieht einen Vergleich für die Epoche des Verfaulens des Königreichs Juda im Gleichnis vom Weinberg, von dem seine Pflanzer bei seiner Pflanzung süße Früchte erwarteten, und er brachte stinkende hervor. Und die Deutung: Denn der Weinberg des Ewigen der Heerscharen ist das Haus Israel und der Mann Judas seine geliebte Pflanzung. Und er hoffte auf Recht, Mishpat, und siehe Rechtsbruch, Mispach, auf Wohltätigkeit, Tzedakah, und siehe Schrei, Tzaka. Der Schrei ist der Gegenpol zur Gerechtigkeit. Die Tora befiehlt die besondere Vorsicht, die gegenüber jeder schwachen Gruppe gefordert ist. Aber sie begnügt sich nicht mit einem Befehl, sondern fügt ihm auch eine Warnung hinzu: Wenn er schreit, ja, schreit zu mir, hören, ja, hören werde ich seinen Schrei. Der Schrei, der aus dem Mund eines Unterdrückten und Gebrochenen hervorkommt, geht nicht verloren. Wenn es keine aufnahmebereiten Ohren im Bereich der menschlichen Existenz jenes Menschen gibt, wird der Schrei von den Ohren Gottes gehört werden. Aber dann verspricht der Ewige seine harte Reaktion, Maß für Maß. Wenn der Knecht oder jeder andere Schwache in der Gesellschaft den Abgrund der Not erreicht, bricht aus seinem Mund der Schrei in den offenen Raum hervor. Jener Schrei wird niemals verloren gehen. Der Glaube an das göttliche Hinhören, das den Schrei des Armseligen hört, muss die Empfindsamkeit für Worte der Bedrängnis, bevor sie zu schreien werden, verschärfen. Unser Kapitel beginnt mit vielen und lauten Schreien von Seiten des Volkes und seiner Frauen an ihre jüdischen Brüder. Dies ist ein innerer Kampf zwischen zwei Gruppen, die im großen politischen Raum zur selben Seite gehören. Nehemia ermöglicht es uns, alle Schreie zu hören, die in drei Gruppen geteilt sind. Manche sagten, unsere Söhne und unsere Töchter geben wir als Gegenleistung, Rabbim. Das Wort Rabbim beschreibt nicht die Größe der Familie, das heißt in der Bedeutung viele, was eigentlich die normale Bedeutung des Wortes ist, sondern will die Handlung des Nehmens der Kinder als Bezahlung, Ribit, wörtlich Zins, beschreiben und ist dem Wort im folgenden Vers als Pfand geben ähnlich. Das heißt, unsere Jungen und Mädchen werden zu Knechten wegen unserer Schulden. Ein solches Bild von Kindern, die in der Not der Zeit in die Knechtschaft genommen werden, erscheint in der Geschichte der Frau, die zu Elisha schreit. Und der Gläubiger kommt, sich meine beiden Kinder als Knechte zu nehmen. 2 Könige 4,1. Dies ist ein schmähliches Bild einer Gesellschaft, in der es vielleicht Gerechtigkeit, Zedek, aber keine Wohltätigkeit, Zedaka, gibt. Und in der Fußnote fügt Lau hinzu, für den Brauch des Nehmens von Kindern als Bezahlungen für Schulden gibt es viele Quellen. Ich habe das Wort Rabbim als von Ribit abgeleitet erklärt, so wie es Malbim versteht. Der Verfasser der Mezudot, das ist eigentlich auch ein klassischer Kommentar für die Propheten und die Schriften, deutete das Wort als auf die Zahl der Kinder bezogen, Rabbim. Das heißt, dass sie viele Münder ernähren müssen und keine Möglichkeit haben, an das dafür nötige Geld zu kommen. Und manche sagten, unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser geben wir als Pfand. Der zweite Schrei ist dem ersten ähnlich und handelt vom Verlust des Bodenbesitzes, Felder, Weinberge und Häuser. Ein Mensch, der sein Feld verliert, verliert die Beziehung zu seinen Wurzeln und den Halt an ihnen. Und in dieser Hinsicht vervollständigt der zweite Schrei den ersten. Der erste ist ein Schrei über den Verlust der Beziehung zur Zukunft. Der zweite ein Schrei über den Verlust der Beziehung zur Vergangenheit. Und manche sagten, Geld haben wir geliehen für die Steuer des Königs. Der dritte Schrei beschreibt die letzte Phase, in der bereits nichts mehr da ist, von dem man nehmen kann. Sie leihen Geld zum Bezahlen der Steuer. Aber es gibt schon keine Quelle mehr für Hoffnung. Was hier nicht steht, ist, was die Tora im Buch Levitikus im Kapitel Und wenn dein Bruder verarmt, Levitikus 25, sagt. Die Phase nach verkauft von seinem Grundbesitz, Levitikus 25, 25, ist die Phase, in der der Mensch sich selbst als Knecht verkauft, Vers 39. Sie sprechen die Sache nicht aus. Und sind sicher, dass Nehemia aus der Gesamtheit des Schreis auch das stechende Schweigen verstehen wird. Und jetzt, wie das Fleisch unserer Brüder ist unser Fleisch, wie ihre Söhne sind unsere Söhne. Und siehe, wie unterjochen unsere Söhne und unsere Töchter als Knechte. Und schon sind einige von unseren Töchtern unterjocht worden. Und wir können nichts dagegen tun. Und unsere Felder und unsere Weinberge gehören anderen. Was sich aus all diesen Schreien ergibt, ist eine allgemeine ethische Aussage hinsichtlich der grundsätzlichen Brüderlichkeit, die innerhalb der Gemeinschaft der Gemeinde Israels herrschen sollte. Die Grundansicht ist, dass es in der Gesellschaft ein solidarisches Fundament der Gleichheit geben muss, ohne jede Verbindung zu den wirtschaftlichen Klassen. Daher bezeichnen sie die Despoten, die sie zerbrechen, als unsere Brüder. Und ihre Söhne sind wie unsere Söhne. Dies ist einer der herausragendsten Fälle in der Bibel, der den Schrei der gesellschaftlichen Gleichheit schreit, die das Fundament für eine würdige Gesellschaft ist. Machen wir hier mal einen Einschnitt, bevor wir zu der Reaktion Nehemias kommen. Hier diese sehr ausführliches Eingehen auf das, was die Bibel über den Schrei der Armen sagt. Dazu Anmerkungen. Herr Müller?
Ja, wenn ich diesen Text lese, dann denke ich unwillkürlich an die Josefsgeschichte. Das war ja das Gleiche, nur umgekehrt.
Ja, das ist als die
Die sieben.
Hungersnot kommt und Josef ja zunächst den Leuten das gesammelte Getreide gegen Geld verkauft, dann sagen sie, wir haben kein Geld mehr und verkaufen stattdessen ihr
Ja.
Vieh. Dann bieten sie ihr Land an und schließlich sich selbst. Weil man genau liest, dass Josef kauft sie nicht selber als Knecht. Er begnügt sich sozusagen mit ihrem Land. Aber das ist genau die Frage, glaube ich, die vielleicht auch also ich lese es zumindest so als den dunklen Fleck in der Josefsgeschichte, denn Josef ansonsten, also er hat versucht, eben schon, er hat ja dafür gesorgt, dass Getreide gesammelt wird, dass überhaupt alle überleben können und er verteilt das Getreide. Aber er ist doch nicht bereit, das auch für die, die nichts mehr haben, umsonst zu geben. Und was ich dabei auch auffällig finde, es wird, bevor diese ganze Politik Josefs im Buch Genesis geschildert wird, wird gesagt, dass Josef seine Familie, die ja inzwischen schon ins Land gekommen ist, dass er die ernährt. Die müssen sozusagen nichts tun und sind nicht in diesem ganzen System der Abgaben drin. Die Geschichte schließt auch damit das zum ersten Mal gesagt wird, dass die Kinder Israels sich vermehren. Herr Schobes, Sie müssen sich stumm schalten, sonst haben wir das Echo. Ich weiß, dass das manchmal. Ja, jetzt funktioniert es wieder. Manchmal macht die Technik da Ärger. Und eben nach der Erzählung von der Politik Josefs heißt es zum ersten Mal, dass die Kinder Israels fruchtbar sind und sich vermehren. Und da kam mir irgendwann mal bei der Lektüre der Gedanke, dass das vielleicht auch darauf hinweisen will, dass wenn wir dann eben am Anfang von Exodus lesen, dass der Pharao und auch teilweise die Bevölkerung in Panik geraten, weil die Israeliten immer mehr werden. Dass da vielleicht auch durchaus diese Erfahrung hintersteht, dass Josef in seiner Politik eben den Ägyptern eigentlich ihren ganzen Besitz genommen hat, im Gegenzug für Getreide und seine eigene Familie ohne diese Abgaben leben konnte. Also dass nicht einfach so ein grundlos gefallener Hass war, sondern dass das schon ein Problem ist. Und wenn man das jetzt eben auch mit diesem Ideal, worauf Lau hier hinweist, eben im Buch Exodus, dass man den Schrei der Armen hinweist und auch hier eben die ganz starke Kritik daran, dass man seine eigenen Leute unterdrückt durch Zinsnahme, dann ja, da
Naja,
kommt dieses Beispiel
es ist
von
ja
Josef.
nicht ganz klar, ob er diese Einnahmen für sich und seine Familie verbraucht hat. Ich
Nein, das
meine, er
wollte
hat
ich nicht
es ja für
damit
den
sagen, dass er.
Pharao. Er war ja Angestellter des Pharao.
Ja. Nein, also es klingt durchaus so, dass er das für die Staatskasse macht.
Ja, auf
Das
jeden
heißt dort
Fall.
ja auch, dass eben die Priester ausgenommen sind, die behalten
Ja.
ihr Land. Nein, das meinte ich nicht damit, dass sozusagen das Geld, was er den Ägyptern nimmt, dass er das seiner Familie gibt, sondern dass seine Familie nicht genau die gleichen Abgaben geben muss, um Lebensmittel zu bekommen, sondern dass sie die sozusagen kostenlos, also so scheint es zumindest nach der biblischen Erzählung von Josef, zur Verfügung gestellt bekommt. Ja, ich denke, diese Betonung des Schreis, den Gott hört, ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, der darauf hinweist, dass die Tora nicht bereit ist, sich mit Ungerechtigkeit abzufinden und letztlich irgendwann zumindest ein göttliches Eingreifen verspricht und sagt, Gott hört die Schreie der Unterdrückten und das natürlich auch an der Exodus-Geschichte klar macht. Und ja, dass schon auch so kurze Zeit nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil zu sehen, wo man ja eigentlich meinen sollte, man versucht gemeinsam was aufzubauen, ist auch nochmal interessant. Brigitte.
Ja, da muss ich noch mal fragen, sind die Fremden jetzt hier die eigenen Fremden oder bezieht sich's auf alle Fremde?
Das ist ein riesiges Problem, beziehungsweise es ist völlig klar, dass im Ursprung, deswegen habe ich das Wort noch nicht übersetzt, dass das Wort Ger eben wirklich ein Fremder ist, der nicht zum eigenen Volk dazugehört. Denn wenn die Israeliten Gerim in Ägypten sind, sind sie natürlich ein Volk, das von den Ägyptern verschieden ist, völlig klar. Man sieht dann, also wenn es schon um Gesetze der Tora geht, die für die Zeit, wo Israel schon in seinem Land lebt, gilt, da wird eben vom Waisen, von der Waise, von der Witwe und vom Ger gesprochen, auf die man eben besondere Rücksicht nehmen muss. Und je nach Zusammenhang muss nicht immer ganz klar sein, wer wirklich mit diesem Ger gemeint ist, denn das scheinen schon Leute zu sein, die zumindest gewisse Gebote einhalten und die auch irgendwie eben zur Gesellschaft dazugehören. Der rabbinische Sprachgebrauch ist dann, und man unterscheidet eigentlich zwischen einem sogenannten Ger Zedek, also einem gerechten Ger, das ist eine Person, die zum Judentum konvertiert ist und die dann ja eigentlich dazugehört, und dem Ger Toschav, dem Ger, der Einwohner ist, aber sich eben nicht der Gemeinschaft der Israeliten, dem Judentum angeschlossen hat. Und die vorherrschende Auslegung ist eben, dass all die Gebote, die erwähnt werden, das heißt, man soll den Ger lieben und der hat alle möglichen sozialen Rechte, dass das nur für die Konvertiten gilt. Das ist natürlich in der rabbinischen Tradition eine enorme Einschränkung und es ist auch keine Frage, dass das zumindest an manchen Stellen dem Wortsinn entgegengesetzt ist, wo völlig klar ist, denn eigentlich, wenn der Ger der Konvertit ist, ist letztlich sowieso klar, dass er die gleichen Rechte hat. Also da das nochmal extra zu betonen, macht eigentlich keinen Sinn. Und ich hatte mal, ich weiß gar nicht, ob wir das in unserer Lektüre von Levitikus, glaube ich, hatten mal einen Text gehabt von Jonathan Moss, der Sache nachgegangen ist und es eben auch hochproblematisch ist. Und er hat bei einem der alten Ausleger, Rav Saadia Gaon, in dessen arabischer Übersetzung der Tora gefunden, dass Saadia Gaon das Wort Ger auf zwei unterschiedliche Weisen ins Arabische übersetzt, je nachdem, ob er eben meint, da ist ein Konvertit oder ein Fremder mit gemeint. Und daraus ergibt sich dann durchaus schon eine Schiene zu sagen, dass diese Gebote durchaus auch für den Fremden, der nicht konvertiert ist, gelten kann. Ich mache noch mal gerade Werbung. Wir werden der Sache ein bisschen mehr nahe gehen in einer Fortbildungsveranstaltung, die über das Mentorat und das Katechetische Institut ab April ist, wo es um den Nächsten, den Fremden und den Feind gehen wird. Da werden wir nochmal diese Sprachgebrauch ein Stück weiter untersuchen. Frau Heretsch.
Interpretiere ich so die Seiten 3 und 4 richtig, dass dem Volk ein Führer fehlt, ein Leiter?
Könnte man auch so sehen, zu sagen, also offensichtlich, also es
Ja.
gibt mächtige Leute, das sind ja die, bei denen sie eben die Schulden haben und die sie unterdrücken, aber es fehlt sozusagen ein gerechter Anführer, der sagt, und jetzt ist Schluss damit und wir sorgen für Gerechtigkeit. Und das, ja, also Benjamin Lau sagt das nicht so wörtlich, aber im Grunde genommen, wie wir auch gleich an der Reaktion Nehemias und der Interpretation, die er dazu gibt, sehen, ist es das genau, was gebraucht wird, dass hier das Nehemia jetzt kommt und sagt, wir machen das anders, das kann nicht so weitergehen. Also es ist eine Sache, die sozusagen, okay, es steht in der Tora, aber wenn jemand da ist, der es durchsetzt, dann kommt man auch nicht viel weiter. Herr Müller, haben Sie sich noch mal gemeldet oder ist die Hand stehen geblieben? Sie sind noch stumm geschaltet.
Ich sage, ich sehe meine Hand
Ja,
nicht.
kein
Deshalb
Problem.
weiß ich das
Ich habe
nicht
nur
so
mal
genau.
sicherheitshalber nachgefragt.
Ja.
Ich sehe von Herrn Schobes ist was in den Chat geschrieben. Sekunde, ich muss sehen, dass ich es aufbekomme. Handelt es sich bei den Schreienden nur um Juden, die aus dem Exil zurückgekehrt sind? Oder auch um diejenigen Juden, die nicht ins Exil mussten? Sollten diese Letzteren auch an den Mauern mitbauen? In den Texten zuvor gab es immer beide Gruppen. Hier scheinen jetzt nur noch diejenigen genannt werden, die in Jerusalem wohnten. Ja, ich denke, das Letzte, was Sie schreiben, das ist genau der Punkt. Es geht eindeutig nur um die Leute, die in der Stadt sind. Das ist klar und das hatte ja Lauer am Anfang auch betont, dass während wir vorher eigentlich dauernd den Kampf zwischen denen, die drinnen und die draußen sind, haben, haben wir jetzt den Kampf zwischen unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Mauer. Und von daher schließt das sicher nicht die ein, die in Samaria gelebt haben und nicht ins Exil, gegen die sich ja unter der Führung von Sanballat eben schon gegen Nehemia gestellt haben. Es ist aber durchaus möglich, das wurde ja auch bei der Pessachfeier von Esra erwähnt, dass es Leute gab, die nicht im Exil waren und die sich dann, wie bei Esra heißt, die sich abgesondert haben von der Unreinheit der Völker des Landes und dann offensichtlich von den Rückkehrern als Teil ihrer Gemeinde anerkannt waren. Also es gab diese grundsätzliche Möglichkeit, eben offensichtlich, wenn man bestimmte Vorschriften akzeptiert hat, sich der Gemeinde der Rückkehrer anzuschließen. Und das werden dann auch Leute gewesen sein, die eben innerhalb der Mauern Jerusalems gewohnt haben. Aber es werden wahrscheinlich nicht allzu viele gewesen sein, sondern eher eine kleinere Gruppe, während als Ganzes sich diese Gemeinde schon als die aus dem Exil zurückgekehrte Gemeinde versteht. Ja.
Naja, mengenmäßig doch nicht. Weil man kann doch davon ausgehen, dass die Leute, die also nach Babylon deportiert worden sind, dass das der kleinere Teil der Bevölkerung war. Zwar der elitäre, aber der kleinere. Und während dieser ungefähr 60 Jahren hat sich doch im Land auch wieder eine Art von Führungsschicht gebildet.
Ja, insgesamt auf das ganze Land gesehen waren sicher die, die geblieben waren und die sich auch vermischt haben mit den Völkern, die nach Samaria deportiert worden waren, die waren sicher die Mehrheit. Aber unter denen, diejenigen, die sozusagen nicht im Gegensatz geblieben sind, sondern sich den Rückkehrern angeschlossen haben, die eben, wie es bei Esra heißt, sich von den Unreinheiten getrennt haben, das war vermutlich die Minderheit. Was auch daran gelegen haben mag, dass die Exilsgemeinde sich eben als sehr elitistisch und partikularistisch verstanden hat und auch nicht so wahnsinnig viel Interesse daran hatte, dass sich ihr von den Dagebliebenen welche anschließen. Eindeutig wird es hier nicht thematisiert.
Ja.
Das Einzige, was wir sicher sagen können, dass es sich nur um Personen handelt, die in Jerusalem wohnten, also von daher wohl eben auch um alle die, die gemeinsam an der Mauer mitgebaut haben und nicht eingeschlossen sind, die, die draußen sind, die gegen den Mauerbau gekämpft haben. Also das ist auch sicher. Aber ob da eben sozusagen eine gewisse Schnittmenge ist von welchen, die ursprünglich mal draußen waren und die jetzt reingekommen sind, das können wir nur durch den Vergleich mit Esra eventuell vermuten. Ja, dann sehen wir uns mal an, wie Nehemia darauf reagiert. Und mein Herz gewann die Kontrolle über mich. Und ich stritt mit den Edlen und den Repräsentanten. Diese Bezeichnungen sind wieder relativ willkürlich, einfach ein Versuch, diese Titel zu übersetzen. Was genau sich hinter jedem dieser Worte verbirgt, lässt sich nicht festmachen. Nehemias Reaktion ergibt sich aus seiner inneren ethischen Welt. Und mein Herz gewann die Kontrolle über mich. In dieser Phase begibt er sich in einen frontalen Konflikt mit den Reichen Jerusalems, den Edlen und Repräsentanten. Es ist klar, dass sie die Adresse für die Beschwerden des Volkes sind. Und so, wie sie der Ursprung des Problems sind, so müssen sie auch der Ursprung der Lösung sein. Nehemia scheut sich nicht, sich der wirtschaftlichen Spitze der jüdischen Gesellschaft entgegenzustellen, auch wenn dies sicher seinen Anhalt an der Führung Jerusalems erschüttert. Wir haben bereits gesehen, wie Sanballat und Tuvia Familienbeziehungen mit diesen reichen Familien weben. Und es ist klar, dass hier eine breite und harte Front entsteht, die mit ihrem vielen Geld Nehemia in die Knie zwingen kann. Vielleicht versammelt Nehemia deshalb Leute, die neben ihm stehen, für den Augenblick dieses Ringens. Und ich gab eine große Gemeinde über sie. Das Bild, das hier gezeichnet wird, ist das eines Anführers, der im Namen einer imperialen Herrschaft kommt und mit einer starken und stabilen lokalen Führung ringt. Es ist eine fesselnde politische Frage, wie weit ein Anführer, der von außen kommt, Normen ändern und neue Spielregeln gestalten kann in einer traditionellen Gesellschaft, die innere Anker reicher Familien hat, die sich selbst und ihre Umgebung kontrollieren. Es gibt kaum einen Zweifel, dass die Vertreibung der fremden Frauen, davon hat man ja im letzten Kapitel von Esra gehört, wegen der starken Involvierung dieser Familien im Sande verlief. Was sie verletzt, verletzt die gesamte Gesellschaft. Daher versammelt Nehemia über sie eine große Gemeinde und hält ihnen eine zurechtweisende Rede, in der es einige Wortwechsel gibt. Und ich sagte zu ihnen: Wucher, wuchert ihr, ein jeder gegen seinen Bruder. Und ich gab eine große Gemeinde über sie. Wucher, wuchert ihr, ein jeder gegen seinen Bruder. Dies klingt wie ein Zitat aus der Tora. Nahe bei dem Vers, der vom Schrei spricht, den ich oben zitiert habe, das verbietet, Wucherer zu sein. Wenn du meinem Volk Geld leihst, dem Armen mit dir, dann sei ihm nicht wie ein Wucherer, erlege ihm keinen Wucherzins auf. Dies ist ein einfaches und klares Beispiel dafür, dass Nehemias ethische Welt sich nicht nur aus seiner Persönlichkeit ergab, sondern ganz und gar von der Tora des Mose, die er in Babylon gelernt hatte, vollgesogen war. Er nimmt seine Forderungen aus der Tora und bringt damit den einfachen Anspruch zum Ausdruck, dass als Versammlung, der das Einhalten der Tora des Mose befohlen ist, es ihnen verboten ist, eine solche schädigende Wirtschaft zu betreiben. Und was ist die Reaktion dieser Gewaltigen des Landes? Zwischen dem ersten und ich sagte zu ihnen und dem zweiten und ich sagte zu ihnen erscheint nichts. Nehemia setzt seine Rede fort angesichts des Volkes, das ihn einhüllt und gegenüber dem Schweigen der Anführer. Und ich sagte zu ihnen, wir haben unsere jüdischen Brüder, die an die Völker verkauft wurden, gekauft, soweit wir geben konnten. Und ihr werdet eure Brüder verkaufen und sie werden uns verkauft werden? Und sie schwiegen und fanden nichts zu sagen. Nehemia erzählt ihnen, wie sich die Juden Persiens in Leihangelegenheiten verhielten. Wenn ein jüdischer Mensch in die Knechtschaft verkauft wurde, weil er sein Geld verloren hatte, wurde er ausgelöst, soweit wir geben konnten. Das Gebot des Loskaufs von Menschen, von Gefangenen, war in unseren Augen ein Gebot, um das man sich wie ein großes Gebot anstrengen muss. In der Fußnote dazu heißt es, der babylonische Talmud, Baba Batra 8b, definiert den Loskauf von Gefangenen als großes Gebot und stellt das Leben der Juden Babylons als Vorbild für die Anstrengung um dieses Gebot dar. Zwischen der Geschichte Nehemias und dem Leben im talmudischen Babylon liegen etwa 700 Jahre. Aber vielleicht wurden bereits dort die Samen für diese Norm gesät. Er beschreibt ihnen die absurde Situation, in der sie, die Reichen Jerusalems, ihre Geschäfte so führen, dass sie die jüdischen Knechte, die ihnen überzählig sind, auf den Märkten der Welt verkaufen und diese vom Geld der Juden der ganzen Welt freigekauft werden. Die Reaktion jener Edlen und Repräsentanten, und sie schwiegen und fanden nichts zu sagen. Und ich sagte, was ihr tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes gehen, um der Schmach der Völker unserer Feinde wegen? Mit seinem dritten Argument versucht Nehemia, ihre Moral zu erwecken. Nicht wegen der Tora, nicht wegen des Gebotes der Auslösung von Gefangenen, sondern wegen der Furcht Gottes, die jedem Menschen eingepflanzt ist, müsstet ihr euch anders verhalten, in Solidarität und Erbarmen. Nehemias Argument hier rührt an die Wurzel der gesellschaftlichen Verderbnis, eine Gesellschaft ohne Gottesfurcht. Die Furcht des Himmels ist das Bewusstsein des Menschen vom Himmel, dass es über seinem Haupt einen Himmel gibt und daraus ein Handeln in voller Kraft entsprechend dieser Zugehörigkeit. Nehemia wandte sich an die Reichen mit einer sich zuspitzenden Argumentation. Von der Tora zur Ausübung des Gebots und von da zur natürlichen Ethik, die im Menschen ist. Nach drei Wortwechseln geht Nehemia, wie es seine Art ist, zur Phase des Handelns über. Und auch ich, meine Brüder und meine jungen Leute, haben ihnen Geld und Getreide geliehen. Geben wir doch diese Anleihe auf. Geben wir ihnen doch heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Olivenhaine und ihre Häuser zurück und das Geld und das Getreide und den Most und das Öl, auf das sie ein Rückerstattungsrecht habt. Nehemia beginnt, wie es seine Art ist, mit einem persönlichen Beispiel und gibt ein praktisches Modell für die Art und Weise des Schuldenerlasses. Der Schrei des Volkes, den wir gehört haben, schloss auch das Thema der Steuern ein. Und es kann sein, dass dies die Anleihe ist, die Nehemia als Statthalter ihnen gegeben hatte. Wenn dies so ist, handelt es sich um eine staatliche Entscheidung Nehemias über den Schuldenerlass von Seiten des Staates. Nach diesem Schritt wendet er sich an die privaten Verleiher und bittet darum, dass sie genauso handeln. Dieses Mal, anscheinend dank des persönlichen Beispiels, geben die Edlen und Repräsentanten eine Antwort und stimmen seiner Bitte zu. Und sie sagten, wir werden zurückgeben und von ihnen nichts erbitten. So werden wir tun, wie du sagst. Und ich rief die Priester und ließ sie einen Eid leisten, dass sie entsprechend handeln werden. Nehemia verwandelt ihren guten Willen in einen religiösen Eid vor den Priestern, um dem Tun Gültigkeit zu verleihen. Und dem religiösen Tun fügt er noch eine Warnung hinzu, die eine Art symbolische Verfluchung ist. Auch den Bausch meines Gewandes schüttelte ich aus und sagte, so soll Gott jeden, der diese Sache nicht aufrecht erhält, aus seinem Haus und aus seinem Erreichten ausschütteln. Und so wird er ausgeschüttelt und leer sein. Und die ganze Versammlung sagte, Amen. Und sie priesen den Ewigen, und das Volk tat entsprechend dieser Sache. Dann kommt noch der Anhang an die Erzählung vom Erlass der Schulden, Nehemias Erwähnung seines bescheidenen wirtschaftlichen Verhaltens. Auch von dem Tag an dem er mir befohlen hatte, ihr Statthalter im Land Juda zu sein, vom 20. bis zum 32. Jahr des Königs Artachschasta, 12 Jahre lang, habe ich zusammen mit meinen Brüdern das Brot des Statthalters nicht gegessen. Und die ersten Statthalter, die vor mir waren, hatten es dem Volk schwer gemacht und von ihnen Brot und Wein für 40 Schekel Silber genommen. Auch ihre jungen Leute herrschten über das Volk. Und ich habe nicht so gehandelt wegen der Furcht Gottes. Nehemia fasst 12 Jahre der Tätigkeit als Statthalter in Juda in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht zusammen. Er bezeugt von sich selbst, dass er trotz seines Standes, der ihm ermöglichte, aus den Steuergeldern Nutzen zu ziehen, das Brot des Statthalters nicht gegessen hat. Wie ein öffentlicher Bediensteter, der für seine Arbeit kein Gehalt bekommen möchte, da er selbst genug hat, so rühmt sich Nehemia, dass er sich von seinem eigenen ernährt hat und die Öffentlichkeit nicht genötigt hat, ihn zu versorgen. Er vergleicht sein Handeln mit dem Handeln seiner Vorgänger und rühmt sich selbst dafür, dass er gottesfürchtig ist. Nehemia schließt seine guten Erinnerungen an seine Wirtschaftsreform mit einem Loblied und mit einer Bitte ab. Gedenke mir, mein Gott, zum Guten, alles, was ich über dieses Volk getan habe. Dazu Anmerkungen. Von Herrn Schobes kommt die Frage, aber wie hat Nehemia ohne Gehalt dann so viele Gäste bewirten können? Er verfügte also über sehr viel privates Geld. Müsste man zwischen den Zeilen annehmen, das wird nirgendwo gesagt. Es ist vielleicht irgendwo logisch, wenn er vorher an dem persischen Hof eine Stellung als Mundschenk hatte, dass er da auch ein gutes Verdienst für bekommen hat. Aber ansonsten ist das, ja, also sein Reichtum wird sonst nie hervorgehoben. Und theoretisch, wenn man eben nicht an diese Bewirtung denkt, könnte man ja auch meinen, dass er einfach sehr bescheiden gelebt hat und versucht hat, sich mit möglichst wenig zufrieden zu geben. Dienstliche Gäste, genau. Das wäre auch, dass sie die Gäste zumindest auf Staatskosten bewirten konnte. Das wäre eine Möglichkeit. Cor.
Ja, guten Abend. Ich war ein bisschen zu spät, weil ich dachte, das, was für nächste Woche angesagt wurde, dass das schon für heute war. Darum bin ich ein bisschen später. Aber ich weiß nicht, wie die Diskussion schon gelaufen ist. Aber was mir selber ein bisschen aufgefallen ist, in dieser Text von, der wird dann von Herr Lau von auf Seite 5 Ende über die natürliche Ethik gesprochen. Und so hat meiner Meinung nach in Nehemia gehandelt gegenüber, und ich muss selber denken, was im Moment in die Welt passiert und mit großen Menschen, die so viel Geld haben und was sie dann damit tun oder eigentlich nicht tun, muss ich sagen. Also man kann das beinahe eins auf eins auf jetzt übersetzen, denke ich. Ich könnte da eine gute Predigt darüber halten.
Das,
Übrigens über Jesaja 6,5 auch, 5,7 auch getan habe ich mal echt erwähnt, dieser Text, und auch zweimal wiederholt diesen Text gesagt. Also, wie ist es mit der Gerechtigkeit? Wir haben das schon mal früher darüber gesprochen. Und Gerechtigkeit, und doch ist es nicht gerecht. Und die verschiedene Frage, das beschäftigt mich sehr. Also, und
Ja, also ich denke, in dem Sinne ist der Text enorm modern und
ja.
aktuell, weil er eben Unterdrückungs- und Ausbeutungsmechanismen zeigt, die ja auch heute in vielen Gesellschaften existieren und hier eben sehr klar dagegen gegangen wird. Ich fand es eigentlich spannend, dass Lau das die Furcht des Himmels, die Gottesfurcht als natürliche Ethik ansieht. Ich bin
Genau.
nicht sicher, ob
Genau.
Leute, die
Genau.
sich eher atheistisch definieren, das auch so sehen würden, dass es etwas
Ja.
Natürliches ist, dass man eine Furcht vor etwas hat, das einem über einem ist. Aber vielleicht ist das genau der Punkt. Wer keinen Gott hat und sich dann vielleicht auch selbst zum Gott machen kann, für das ist sehr schwer zu begründen, was über ihm ist, das ihn zu irgendwas verpflichten kann. Und das ist ja sicher auch das Problem, was auch heute auf der internationalen Bühne sehen. Was macht man, wenn es Staatsoberhäupter gibt, die der Meinung sind, sie können machen, was sie wollen, egal was das Gesetz sagt. Welche
Ja.
natürliche Ethik ist es da, die dem Einhalt gebieten kann?
Naja, aber was die natürliche Ethik betrifft, höre ich gerade im Niederländischen, habe ich ein paar Sendungen und ich lese auch viel, wo dann Menschen reden, so reden, und weil die Kirche in den Niederlanden nicht mehr die Rolle gespielt, die die mal gespielt hat, aber dass sich jetzt bei Nichtchristlichen oder die sich auch nicht, wie es in Deutschland ist, atheistisch nennen, aber weil es zum Beispiel eine Kunstkirche gibt, und da geht es über Kunst und nicht über Gott. Also, die Frau sagte, ja, ich bin auch nicht gegen Gottesdienste, aber ich habe mal Menschen erreicht. Sie hat für ein ganzes Jahr sind ihre Gottesdienste voll, also eine Kunstkirche. Also, aber es ist so, von Kunst kann man viel lernen und viel natürliche Ethik auch lernen. Also, das
Ja.
werde ich noch mal sagen.
Ja, aber diese ethische oder moralische Lehre, die ist ja niemals realisiert worden. Das heißt also, es steht ja immer wieder das Machtstreben gegenüber der Moral.
Ja.
Die ist nun mal da und die wird auch nie weg sein. Die Frage ist immer nur, wie ist das Verhältnis? Ja.
Ja, sozusagen, es ist sowohl das Machtstreben ist immer da und der Versuch, andere zu unterdrücken zum eigenen Profit. Und andererseits ist die Forderung, wie es in der Tora eigentlich in allen Religionen und auch in ethischen Systemen, die nicht mehr religiös begründet sind, gibt, zu sagen, dass es eben gewisse Prinzipien gibt, nach denen man sich verhalten soll. Und das ist der dauernde Kampf, der da ist, dass es einerseits Mächtige gibt, die versuchen zu machen, was sie wollen, egal was anderen passiert, und andererseits dagegen gekämpft wird und eben auch zumindest die Tora ganz klar sagt, wir machen das im Anspruch Gottes. Wir holen eigentlich Gott auf die Seite der Unterdrückten, zu sagen, dass das nicht in Ordnung ist, wenn sich Menschen so benehmen. Aber wahrscheinlich muss die Tora das auch deswegen so oft und so scharf sagen, weil es schon immer so war, dass Leute sich nicht daran gehalten haben und man sowohl Gesetze als auch Drohungen dagegen braucht.
Ja, aber zur Gleichzeit, um das hinzufügen, gibt es auch Menschen, also kleinere Gruppen, die allerhande gute Dinge auf die Welt, Child Vision und Menschen, die in kleine Gruppen nach Ukraine fahren und da Dinge dahin bringen, die sie da benötigen, auch um im Leben zu bleiben. Also die Dinge passieren auch.
Natürlich, das gibt es auch. Und es gibt diesen berühmten Ausspruch von Jeschajau Leibowitsch, weil man sagt, dass er zitiert einen britischen Historiker, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der gesagt hat, die Weltgeschichte ist eigentlich ein Kampf um die Herrschaft. Und Leibowitsch fügte hinzu, und der Kampf derer, die dagegen kämpfen. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Ich selber bin übrigens gar nicht so sicher, ob ich die Idee gut finde, dass Nehemia sagt, ich habe mich sozusagen für meine Tätigkeit als Statthalter nicht von den Leuten bezahlen lassen. Da kommt mir nämlich in den Sinn, wir hatten vor, ich glaube, das ist schon 20 Jahre oder so her, einen Bürgermeister in Jerusalem, Nir Barkat, der inzwischen Wirtschaftsminister in der Regierung Netanyahu ist. Der trat, und er ist Millionär, durch privates Geld geworden. Und als er Kandidat war, als Bürgermeister, hat er eben angekündigt, wenn er gewählt wird, wird er kein Gehalt fordern. Und ich fand das damals unfair gegenüber anderen Kandidaten, die eben nicht eine so gute wirtschaftliche Situation haben und sich nicht leisten können, 4 Jahre lang oder wie lange, 6 Jahre Bürgermeister zu sein, ohne vom Staat oder beziehungsweise von der Stadt bezahlt zu werden. Und fand das fast einen unlauteren Wettbewerb. Also er hätte ja auch sich sagen können, ich nehme das Gehalt und kann ja dann privat, ohne dass es alle wissen, das Gehalt für wohltätige Zwecke geben. Also ich fand das im Rahmen des Wahlkampfs eigentlich eher unfair, muss ich sagen. Kann man sich darüber auch streiten, sicher.
Das ist ein politischer Trick. Ja, also insofern, er hat es wirklich nicht genommen, das Geld, aber er hat das ausgenutzt, um zum Bürgermeister gewählt zu werden. Ja.
Naja, die Steuereintreibung, die wurde ja früher verpachtet. Das heißt also, der König oder wer immer es war, der sagte, ich will diese Steuer als Minimalsteuer haben. Was du mehr rausholen kannst, das hole. So war das.
Ja.
Im römischen Recht hatten wir den Schuldturm gehabt. Da wurde also einer, der seine Steuern nicht bezahlt oder seine Schulden nicht bezahlen konnte, der wurde in den Schuldturm geworfen. Und wenn keiner da war, der ihn auslösen konnte oder wollte, da wurde ihm einfach ein Stück Fleisch aus dem Körper geschnitten vom Gläubiger. Und Sie können sich ja denken, wo er das schönste Stück sich geholt hat.
Ja, das sind zum Glück Dinge, die die Tora versucht zu unterbinden. Und eben auch, das wurde ja auch
Ja.
gerade mit der Auslösung der Gefangenen betont, das wird im Levitikus 25 ganz weit entwickelt, dazu sagen, wenn jemand verkauft wird, weil er in Schulden gerät, dann muss eigentlich die weitere Familie und sonst jemand, muss man alles dafür tun, um ihn loszukaufen. Das ist schon auch ein ganz wichtiger Gedanke. Ja, nach diesem Kapitel über den Versuch Nehemias, soziale Gerechtigkeit zu schaffen, kommen wir wieder zurück zu unserem Mauerbau und den Feinden, die bleiben. Also die Mauer ist fast fertig, muss nur noch die Türen in die Tore tun. Und jetzt versuchen die Gegner Nehemias, nachdem eben ihr frontales Angreifen aufgrund der bewaffneten Wächter nicht gelungen ist, versuchen sie es jetzt mit einer anderen Taktik. Und dazu schreibt Lau, die Mauer ist bereits vollständig und es bleibt nur noch, die Türen in den Toren aufzustellen. Das sind so, also die kann man auch bis heute noch an den Stadttoren von Jerusalem sehen. Also die Tore sind natürlich Konstruktionen mit einem großen Bogen, einem Durchgang. Und in friedlichen Zeiten und tagsüber sind die offen, aber es muss eben auch die Möglichkeit geben, sie zu schließen. Und dafür werden halt die Türen hineingesetzt. Der Zerstörungsplan, den die Feinde Jerusalems erdacht hatten, ist gescheitert. Und jetzt gehen sie zu einem anderen Kampf über, der mit Diplomatie, Massenmedia und dem Aufbau einer Opposition gegen Nehemia von innen verwoben ist. Die erste Phase ist ein Versuch, zu einem direkten Gespräch mit Nehemia zu kommen. Sie laden ihn zu einem geheimen Treffen an einem Ort nahe bei Jerusalem ein. Aber Nehemia, dem ihre Absicht verdächtig ist, gelingt es, das Treffen abzulehnen, mit der Behauptung, dass er die große Arbeit, die er tut, nicht verlassen kann. Er weigert sich nicht, sie zu sehen, mit der Behauptung, dass sie Feinde sind. Und es ist klar, dass es sich hier um ein taktisches Spiel zwischen Männern gleichen Ranges in der Hierarchie der persischen Herrschaft handelt. Er ist der Statthalter Judas und sie sind die Anführer Samarias und Arabiens. Bereits die Verweigerung eines Treffens lief Gefahr, als Rebellion gegen die Herrschaft aufgefasst zu werden. Und dahin wollte Nehemia sicher nicht kommen. An diesem Punkt geht Sanballat zum Angriff über und macht der Öffentlichkeit einen offenen Brief bekannt, der an Nehemia gerichtet ist, aber die politische Aufmerksamkeit auf Nehemias böse Pläne richten will. In ihm steht geschrieben: Bei den Völkern hört man und Gashmu sagt es, du und die Juden planen zu rebellieren. Deshalb baust du die Mauer und du willst ihnen König sein. Solche Dinge. Und auch Propheten hast du hingestellt, in Jerusalem über dich auszurufen, zu sagen, ein König in Juda. Und jetzt wird der König diese Dinge hören und jetzt geh und lass uns miteinander beraten. Entbehren die Worte Sanballats jeder Grundlage? Kann es sein, dass es in Jerusalem eine Gruppe von Juden gibt, die von der Erhebung Nehemias zum König in Juda träumen? Das letzte Mal, dass solche Stimmen gehört wurden, war in den Tagen Chagais und Zacharias. Und die Gestalt, die sie vor sich sahen, war die Zerubbabels, der königlicher Abstammung war. Dort hatte der Verdacht den sehr festen Boden der Rückkehr Zions zur Souveränität. Kann es sein, dass es hier Elemente gibt, die Souveränität in Juda auch ohne einen Nachkommen aus dem Haus David wollen? Sanballat behauptet, dass es in Jerusalem Propheten von Seiten Nehemias gibt, die ihn bereits König nennen. Bereitet Nehemia tatsächlich den Boden für seinen Aufstieg als unabhängige Führungsgestalt in Juda? Nehemia hat große Befürchtungen angesichts der Veröffentlichung des Briefes und versucht, die Dinge zur Ruhe zu bringen. Er schickt einen Brief an Sanballat und darin schreibt er, dass dessen Worte über die Rebellion Judas und Nehemias Einsetzung zum König der Fantasie entsprungen sind. Es wird hier nicht gesagt, wie Sanballat auf diesen Brief reagierte. Und die Schrift geht zu einem weiteren Schauplatz über, in der Nehemia ebenfalls um seine Zukunft ringt. Und ich kam in das Haus von Schemaiah ben Delaja ben Mehatabeel, denn er war verhindert. Und er sagte: Beraten wir uns im Haus Gottes innerhalb des Tempels und schließen wir die Türen des Tempels, denn sie kommen, um dich zu töten. In der Nacht kommen sie, um dich zu töten. Wer ist Schemaiah? Steht er auf der Seite Nehemias oder auf der Seite seiner Feinde? Der Eindruck ist, dass wir einen angesehenen Mann vor uns haben, der die Linie seiner Väter kennt, der aus technischen Gründen daran gehindert ist, Nehemia draußen zu treffen, und daher kommt Nehemia zu seinem Haus. Anders als Sanballat und Tuwia, die als Feinde definiert werden, aber aus politischen Gründen muss das Gespräch mit ihnen aufrechterhalten werden, ist Schemaja ein Angehöriger des Bundes und vielleicht sogar ein Prophet. Nehemia scheint keinerlei Verdacht ihm gegenüber zu haben und betritt sein Haus zur Beratung. Schemaja sagt seine Worte in Gewissheit. Er drängt Nehemia, mit ihm in das Haus Gottes, in den Tempel hineinzugehen, und schließen wir die Türen des Tempels, denn sie kommen, um dich zu töten. Um ihn noch mehr zu drängen, fügt er hinzu: In der Nacht kommen sie, um dich zu töten. Wir scheinen einen Mann vor uns zu haben, der Nehemias Wohl will und versucht, ihn im Tempel des Ewigen zu retten. Aber Nehemias Intuitionen sind scharf. Und er antwortet Schemaja entschieden, in drei kurzen, abgeschnittenen Sätzen. Erstens, wird ein Mann wie ich fliehen? Die Flucht vor der Auseinandersetzung im Kampf ist Nehemia fremd und er lehnt sie völlig ab. Zweitens, und wer, der wie ich ist, wird in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Diese beiden Sätze fassen die Persönlichkeit Nehemias zusammen. Ich fürchte mich nicht vor Fleisch und Blut, sondern nur vor dem Ewigen, dem Gott des Himmels, fürchte ich mich. Daher ist die Folgerung im dritten und abgehacktesten Satz: Ich werde nicht kommen. Erst nachdem er das Haus Schemajas verlassen hat, sickert bei Nehemia die Erkenntnis durch, dass der gastgebende Prophet nur eine Falle war, die ihm von Sanballat gestellt worden war. Sein Ziel war es, ihn in den Tempel zu bringen. Einen Ort, der nicht für das Betreten durch jemanden, der nicht zum Tempeldienst gehört, gedacht ist. Dort würde man schlechte Rede über ihn führen können, dass er wegen des offenen Briefes, der eine echte Grundlage hat, flieht. Während er über den bösen Plan Schemajas nachdenkt, erinnert sich Nehemia auch an die Prophetin Noadja und die übrigen Propheten, die mich fürchteten. Er verbindet die Warnung Schemajas mit den Warnungen weiterer Propheten, die sich nach außen wie Anhänger Nehemias anhören, aber vielleicht sind sie Söldner Sanballats und Tuwias. Wenn Nehemia recht hat, ergibt sich daraus die Tiefe der Verbindung, die Sanballat mit den Machtzentren in Jerusalem und in seiner Führung geschlossen hat. Die Definition Feind ist nicht absolut und die Aufdeckung dieser Verbindung zeigt gut die Gespaltenheit der Meinungen und der Parteien in dem im Aufbau befindlichen Jerusalem. Ja, wir haben gleich auch noch ein paar Sachen, die ich über die Prophetin Noadja gefunden habe. Aber gehen wir erstmal auf den Text, den wir gerade gehört haben, ein. Dazu Anmerkungen. Co.
Naja, ich habe eine Frage über den Text, was ich nicht verstehe, und dann noch eine Bemerkung. Das ist, da den Text von Ich kam in das Haus von Shemaiah ben Delaja ben Meletav, denn er war verhindert. Aber was tut dieser Satz, denn er war verhindert? Er war doch da, oder wie? Was muss ich das verstehen?
Ist ein schwieriger Ausdruck. Also im Hebräischen heißt es das Wort Azur, was gefangen bedeuten kann. Dem Kontext nach ergibt sich, dass es offensichtlich einen Grund gab, dass er sein Haus nicht verlassen konnte und deswegen Nehemia zu ihm kommt. Was ja normalerweise sozusagen der Statthalter würde nicht in das Haus von einer Privatperson gehen. Aber offensichtlich gibt es einen Grund, dass Schemaja nicht zu ihm kommen kann. Und deswegen geht Nehemia in sein Haus, was wohl auch in gewisser
Das
Weise
ist wohl
zeigt, dass
schlau
er
dort, genau.
zumindest ihn nicht eindeutig als Feind ansieht, sonst hätte er das nicht riskiert.
Ja. Ja, und dann, ich muss bei dieser Geschichte denken, die ganze Zeit auch an, habe ich, glaube, zwei, dreimal gelesen, so bin ich auf die Gedanken gekommen. Kann man das ein bisschen vergleichen mit der Geschichte von Korach?
Die Rebellion gegen die
Naja, jedenfalls, dass man einander dort täuscht, das irreführen.
doch, und gerade weil also dieser Schemaja ist ja eben auch jemand von drinnen. Das ist nicht
Genau.
ein Feind von außen, kein eindeutiger Feind. Und dass da sozusagen Widerspruch gegen die Führung erhoben wird, ja, ist durchaus möglich, dass.
Ja,
Und auch
verdammt
einmal
es
auch
einfach.
dieser Aspekt des Heiligen,
Ja.
der da reinkommt. Und natürlich, das zeigt sich ja
Ja.
eben auch als List, dass
Ja.
also einerseits es klingt eben so, dass Schemaja Nehemia den Tempel als Zuflucht anbieten will, aber da ist ja eigentlich ein halachisches Problem drin, denn jemandem, der
Genau.
nicht Kohen oder Levit ist, ist es ja verboten, den Tempel zu betreten. Also er will eigentlich Nehemia dazu verführen, irgendwo hinzugehen, wo man nicht hingehen darf.
Ja, na gut, hier geht es dann zwischen Personen, denn bei Korach geht es um das ganze Volk sogar. Hein?
Ja, aber ja, eben solche inneren Rebellionen, also grundsätzlich kann man das miteinander vergleichen, ja.
Naja, ich habe nur gedacht, also, ich weiß nicht.
Herr Müller, ich weiß nicht, ob Ihre Hand geblieben war oder ob Sie sich gemeldet haben.
Ja, ich muss mal wieder mit meiner Hand jetzt anscheinend weggehen.
Ist
Jetzt steht bei
es
mir Hand.
weg? Ja.
Aber ich wollte noch mal auf die Funktion eines Statthalters übergehen. Das heißt also, Nehemia ist ja vom König von Babylon zum Statthalter eingesetzt worden. Und er hat ja sicher nicht gesagt, reite du mal nach Juda und bring die Sache in Ordnung. Der hat sich auf sein Eselchen gesetzt und ist da ganz allein losgeritten. Der hat also Eskorten mitgenommen, Soldaten, wie bei Esra ja auch zuerst. Als Esra sein Gold und so weiter, seine Tempelschätze wiederbekommen hat, hat man ihm ja auch, sagen wir, Ordnungshüter mitgegeben. Weil hier hört sich das immer so an, als wäre der Nehemia Mutterseelen allein. Ja. Der war
Ja,
nicht.
also es wird tatsächlich ausdrücklich gesagt, dass Nehemia eine Eskorte bekommt. Und der Unterschied zu Ezra ist dann auch, dass Ezra die zwar angeboten wurde, aber Ezra lehnt sie ja ab. Er sagt ja, er hätte dem
Okay.
König gesagt, Gott begleitet ihn und deswegen ist es ihm peinlich, jetzt menschliche Begleitung zu haben. Aber grundsätzlich hätte Ezra auch ein Recht darauf gehabt. Aber von Nehemia wird ausdrücklich gesagt, dass er mit einer Eskorte kommt. Aber wir hören eben danach im biblischen Text nichts mehr von dieser Eskorte. Und in einem von den Texten von Benjamin Lau, die ich nicht übersetzt habe, hieß es da auch, also Lau geht davon aus, dass die Eskorte nur die Begleitung bis zum Ort hin war und vielleicht zu sehen, okay, der ist jetzt etabliert und dass sie dann nach Persien zurückgekehrt ist, also nicht geblieben ist. Das ist seine Vermutung.
Ja, das ist aber unwahrscheinlich, weil der König von Babylon nochmal, der wollte ja als erstes, er wollte Steuern einziehen, Tribut. Das war sein alleiniger Grund. Der war ja nicht so gutmütig, auch nicht gegenüber Esra. Er wollte Steuern haben. Und dazu brauchte er eine Macht, die eben in der Lage ist, die Steuern einzuziehen. Also hat er ihn auch autorisiert beziehungsweise so eingerichtet.
Ja, das Problem ist, also der Logik nach müsste man das sicher so annehmen. Das Problem ist, dass wir eben jetzt in unserer Erzählung nichts davon hören, dass Nehemia irgendjemand hat, der ihn unterstützt. Was es wohl ja gibt, ist die Gruppe der jungen Leute. Die wurde in Kapitel 4 erwähnt, die Nehemia dann auch mit Waffen ausstattet, um die Bewachung der Mauer zu besorgen. Also das sind, also er beschreibt sie als seine jungen Leute. Das ist wahrscheinlich nicht die Eskorte, die mitgekommen ist, aber schon irgendwie sozusagen das Gefolge des Statthalters, wahrscheinlich Leute von vor Ort, die man in den Dienst des persischen Staates genommen hat, um eben auch die Sicherheit des Statthalters zu garantieren, vielleicht auch die Steuern einzusammeln. Aber die scheinen jetzt nicht eine so eindrucksvolle militärische Macht zu sein, dass die einen Eindruck auf die Feinde Nehemias macht. Also Tatsache ist, wir hören, Nehemia benutzt keine militärische Macht, die ihm mitgegeben worden ist, um sich durchzusetzen. Das sehen wir am Text, ob die nicht mehr da ist, ob er die aus taktischen Gründen nicht nehmen wollte. Und vielleicht ist es auch wirklich eine Absicht der Erzählung hier, die nochmal ein Stück stärker die Bedrängnis von Nehemia darzustellen, indem man entgegen, sagen wir nicht, der historischen Realität so tut, als wenn er da hätte da wirklich auf einsamem Posten gestanden. Das
Natürlich, ja.
Kann sozusagen Absicht der Erzählung auch gut sein. Ja, dann haben wir noch die Prophetin Noadja, nach der hatte ja schon Herr Müller letztes Mal gefragt. Die wird also nur in diesem einzigen Vers erwähnt, wo eben die Prophetin Noadja und die übrigen Propheten, die mich fürchteten, erwähnt werden. Und interessanterweise in der Version der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung, ist die Prophetin zum Propheten geworden. Das heißt, der Prophet Noadja, was von der Namensform her nicht
Diese
entschieden werden
Geschlechtsumwandlung gemacht.
kann. Wir werden auch gleich eine Erklärung dafür sehen, wie man das erklärt, was sicher nicht heißen muss, dass man grundsätzlich nicht der Meinung war, dass Frauen Prophetinnen sein können. Es gibt ja Prophetinnen,
Ja, wir sehen.
wird auch im Talmud später nochmal aufgezählt, welche Prophetinnen es gab. Also das ist sicher nicht das Problem. Aber vielleicht können wir gleich nach dem Midrasch an, wie sie vermännlicht worden ist. Aber erstmal Rashi hat eigentlich eine völlig, würde ich sagen, dem Wortsinn zumindest gegenüber plausible Erklärung, dass er eben über Noadja schreibt, sie und die übrigen Lügenpropheten bekamen Lohn von Sanballat und seinen Genossen, um mir mit ihren Lügenprophetien Angst zu machen. Also damit wird einmal eindeutig eben gesagt, das sind Lügenpropheten. Und dass sie im Lohn von Sanballat stehen, ist vielleicht auch nicht unbedingt was so abwegig ist. Der Midrasch da kommt eben dazu, wieso die Noadja eigentlich ein Mann ist. Das ist in einem Zusammenhang, wo sechs Personen aufgeführt werden. Sechs waren es, deren Rat nicht gelang. Und diese waren es. Also der erste ist Hanun ben Nachasch, das war der König von Ammon, dem David, Leute geschickt hatte, um ihm das Beileid über den Tod seines Vaters zum Ausdruck zu bringen. Und Hanun hält sie für Spione und demütigt sie. was man dann nachher eben zum Krieg führt. Dann Seresh, die Frau Hamans in Esther 5, die eben, nachdem sie von ihrem Mann hört, wie sehr sie sich der über Mordechai ärgert, ihm sagt: Nun stell doch einen Pfahl auf und sag dem König, dass er Mordechai darauf aufhängt, dann ist das Problem gelöst. Und es endet ja damit, dass Haman selber daran aufgehängt wird. Dann Achitophel in der Geschichte der Rebellion von Abschalom gegen seinen Vater David. Der rät ja Abschalom, nachdem er schon in Jerusalem eingezogen ist und David geflohen ist, also erstmal, dass er mit allen Nebenfrauen seines Vaters schlafen kann, denn damit erhebt er sozusagen Anspruch auf die Königsmacht und rät ihm dann aber auch sofort mit seinen Soldaten weiter David zu verfolgen, um ihn sofort zu erreichen, während eben ein anderer, der eigentlich von David bestochen ist, den Rat gibt, erstmal eine große Macht zu sammeln, bevor man gegen David zieht. Und dieser Zeitverlust ist es letztlich, der David rettet. Und Abschalom geht eben nicht auf Achitophels Rat ein. Und wir hören dann auch, dass Achitophel im Grunde genommen der jemand war, der eigentlich als guter Ratgeber galt und auf dessen Rat man immer gehört hat, dass er dann auch umkommt oder beziehungsweise sich das Leben nimmt, weil er das nicht ertragen kann, dass sein Rat nicht angenommen wurde. Dann haben wir die Frau Hiobs, von der, als Hiob all die Unglücke getroffen haben, sie ihrem Mann nahelegt, er soll doch Gott verfluchen und Hiob das nicht tut. Dann die Knechte Zidkias, des letzten Königs von Juda, die ihm rieten, Jeremia zu töten, was Zidkia ja nicht tut, sondern ihn zwar gefangen hält, aber dafür sorgt, dass er am Leben bleibt. Ja, und dann kommt eben jetzt hier unser Klient. Und Schemaja ben Delaja, der Nehemia riet, im Tempel zu übernachten. Wie es heißt, beraten wir uns, und das heißt eben Nivaet, das sind dieselben Konsonanten wie im Namen der Prophetin Noadia, beraten wir uns im Haus Gottes innerhalb des Tempels. Daher wurde sein Name geändert und er wurde Noadia genannt. Also wir haben dieselbe Person vor uns, wie die sich beraten haben gegen den Ewigen. Und das ist eben auch die Form Noadim. Und da muss man natürlich erklären, aber wieso, wenn Noadia gleich Schemaja ist, warum wird er jetzt die Prophetin genannt in weiblicher Form? Und das ist natürlich jetzt eine sexistische Aussage, weil er einen Rat von Frauen gab, sozusagen nicht den Mut hatte, offen zu kämpfen, sondern zu sagen, versteck dich doch. Ich denke, stecken zwei Überlegungen hinter. Einerseits, der Midrasch mag es nicht, wenn eine Person auftaucht und man nichts von ihr weiß und sie nachher nie wieder auftaucht. Und so ein Fall ist Noadja. Und solche Personen, die nur ein einziges Mal erscheinen, aus dem Nichts auftauchen und in nichts wieder verschwinden, die versucht man normalerweise mit anderen Personen zu identifizieren. Und dass diese Identifizierung jetzt mit Schmaja kommt eben durch den Namen Noadja, dessen Buchstaben, dessen Konsonanten eben wirklich dieselben Konsonanten sind wie die Empfehlung Schemajas an Nehemia, sich zu beraten im Haus Gottes. Ich denke, das sind die beiden Elemente, die dazu führen, dass man auf die Idee kommt, dass Noadja keine eigenständige Person ist, sondern ein anderer Name für Schemaja. Ja, dazu Anmerkungen.
Ja, bei meiner letzten Frage nach diesem Propheten hatte ich also einen Fehler gemacht und hatte verwechselt Obadja mit Noadja. Weil es gibt
Ja,
ja
ich hatte
dieses
damals auch den
Buch.
Namen nicht ganz im Kopf und konnte es von daher auch nicht
Ja,
sofort
es gibt ja
sagen.
dieses Buch
Es gibt
Obadja.
das Buch Ovadia, ja.
Habe ich noch nie gelesen und wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich
Das ist
weiß auch gar
auch
nicht,
nur
um
ein
was es da
Kapitel.
geht.
Ja, das Buch Ovadia, also es ist einer der 12 Propheten. Das ist eine ganz strenge Gerichtsprophetie gegen Esau. Also es passt eigentlich in die Geschichte von
So.
Esau und Jakob passt das rein.
Weil hier unsere Noadja, die habe ich jetzt noch mal gefunden in Esra 8:33.
Da muss ich gleich mal gucken.
Ja.
Das ist spannend. Tatsächlich, da geht es um die Leute, denen Ezra die ganzen Gelder und Schätze, die er mitbrachte, anvertraut hat.
Ja.
Und da werden eben mehrere Leute erwähnt. Und mit ihnen sind eben Josawat, Ben Jeschua und Noatia, Ben Binui, Haleviim. Also wir haben wirklich
Genau.
denselben Namen genauso geschrieben, Noatia. Der aber offensichtlich handelt es sich um einen Mann, denn es das heißt ja dann Ben Binui, also der Sohn Binuis, und wird auch als Levite bezeichnet. Wahrscheinlich muss man das hier also nicht als dieselbe Person ansehen, sondern als eine Namensgleichheit. Das,
Ja.
was auch nochmal stützen würde, dass eben der Name Noatia ein männlicher Name sein kann. Ich meine, alle diese Namen, die auf Ja enden, das ist ja letztlich nicht eine weibliche Endung, sondern das ist der verkürzte Gottesname. Und, und man hat sich mit Gott beraten, sozusagen. Und das sind tatsächlich normalerweise männliche Namen. Ja, aber das ist nochmal. Aber keiner der Ausleger, wie ich es gesehen habe, kommt auf die Idee, eben diesen Vers mit unserer Noatia, der Prophetin, hier zu verbinden. Also offensichtlich ist allen klar, das ist zwar derselbe Name, aber auf keinen Fall dieselbe Person. Man hätte es anführen können für den Beleg, und vielleicht kommt auch deswegen die Septuaginta darauf, eben Noatia von einer Prophetin zu einem Propheten zu machen, wenn man da in dem Text von Ezra zumindest einen Beleg hat, dass es sich um einen Namen für eine männliche Person handelt.
Aber er war ein Lügenprophet, mit dem wollten wir sowieso nichts zu tun haben.
Ja. Im Übrigen, also auch bei Ezechiel, das ist Ezechiel 13, da gibt es auch Worte gegen die falschen Propheten. Und da treten interessanterweise auch Prophetinnen auf, die offensichtlich eine ganze Gruppe sind. Da geht es aber weniger um Propheten, die jetzt Aussprüche haben, sondern die eher irgendwelche Formen wohl von Zauberkünsten bringen. Die werden da auch ganz scharf kritisiert.
Ja, wir haben doch offiziell an für sich nur diese sieben Prophetinnen, glaube
Ja, das
ich.
sind die sieben wahren
Ja.
Prophetinnen. Da gehört natürlich.
Ja, gut.
Aber genauso gibt es eben, wie es ja auch männliche falsche Propheten gibt, gibt es dann auch weibliche falsche Propheten. Ja, das wird ja im Talmud, ich glaube, das ist der Traktat Megillah, wo es ums Esterbuch geht. Da werden die sieben Prophetinnen, also eben die Mütter Sarah, Rachel, dann natürlich Miriam, Devora, Esther, Abigail, die ja auf eine sehr geschickte Weise es schafft, die Frau Davids zu werden. Wenn die siebte jetzt ist, ich glaube, das ist ein. Ah, Hulda natürlich, die ja
Ja.
eindeutig in der Geschichte von der Auffindung der Tora im Tempel unter dem König Joschia erwähnt wird. Ja, sonst noch Anmerkungen?
Die
Soll
Frage
es
ist
denn?
ja noch offen, Frau Tamar. Hat Esra und Nehemia, haben sie sich getroffen?
Das wollte ich gerade sagen, darüber reden wir nächstes Mal. Denn die Kapitel, die jetzt kommen, Nehemia 7 und 8, wo es um die
Okay.
Feier von Sukkot geht und um die Verlesung der Tora, da erscheint plötzlich wieder Ezra.
Okay.
Und da wird sich also die Frage stellen, wie kommt das plötzlich, dass wir haben ja eigentlich bisher so die Gewichtung gehabt, Ezra ist eben derjenige, der die Tora bringt, und Nehemia ist derjenige, der mehr die, könnte man sagen, die staatlichen und die materiellen Bedürfnisse, sich um die kümmert. Und eben in den beiden folgenden Kapiteln taucht Ezra zusammen mit Nehemia auf. Und wir werden auch sehen, dass viele Ausleger, also moderne Ausleger, der Meinung sind, dass man diese Kapitel aus Nehemia eigentlich in das Buch Esther vorverlegen müsste, dass sie in den Beginn der Ezra-Erzählung hineingehören. Aber dazu hören wir dann nächstes Mal mehr, und eben eine halbe Stunde später, wenn ich dann hoffentlich pünktlich die Lesung des Esther-Buches abgeschlossen habe.
Ja, ich bin dann wahrscheinlich nicht dabei, weil ich eine andere Verabredung habe. Also
Ja, dann
dann danach.
hilft nur
Ja.
nachhören. Ja, an